Tutanchamun war ein sehr, sehr reicher Mann. Ja, er war sogar ein Pharao in Ägypten gewesen und regierte ca. 1300 vor Christus. Und er musste wohl einer der wohlhabendsten Menschen in der ganzen Welt gewesen sein früher. Aber leider ist er schon sehr, sehr jung verstorben, in ca. Mitte 20 oder 20. Und ich vermute, dass seine Angehörigen einen sehr, sehr guten Plan hatten für ihn. Und sie wollten ihn auf das Leben nach seinem Tod vorbereiten. Und deswegen legten sie ihm so viele Schätze oder richtig viele wertvolle Schätze in sein Grab mit hinein, damit er im nächsten Leben einen richtig guten Start machen konnte. Das war ein richtig guter Plan von ihnen, könnte man sagen. Als aber vor circa 100 Jahren der Archäologe Carter sein Grab fand, könnt ihr raten, alle seine Schätze waren weg. Nein, sie waren da. Und heutzutage ist es eine der größten Ausstellungen für diese Zeit an Schätzen. Das Problem ist nur, einer fehlt und das ist Tutanchamun. Und er ist ohne seine Schätze ins nächste Leben gegangen. Er konnte sie nicht mitnehmen. Ein Erbverwalter wurde mal gefragt, was der Verstorbene alles zurückgelassen hat. Was können wir denn jetzt erben? Und die trockene Antwort dieses Verwalters war, alles. Er hatte alles zurückgelassen. Ist das nicht bitter, das zu sehen? Alles, was man sich hier auf der Erde anhäuft, worüber man arbeitet, wird hier zurückgelassen. Wäre es nicht richtig toll oder super, dass man das alles mitnehmen könnte in das nächste Leben? Alles, was man sich hier erarbeitet? Und es ist tatsächlich möglich, etwas mitzunehmen. Aber das funktioniert nicht wirklich so, wie wir uns das vorstellen. Es funktioniert nach Gottes Logik. Nämlich, wer gibt, wird für das nächste Leben behalten. Und mit genau diesem Thema wollen wir uns heute früh beschäftigen, mit dem Geben. Und ich habe das Predigtthema mit das Geben und die Ewigkeit überschrieben. Wenn ihr in das Wochenblatt schaut, dann seht ihr die Gliederung. Die ist ein bisschen länger, da könnt ihr verfolgen, wo ich mich gerade befinde. Und im ersten Teil der Predigt wollen wir uns zum Geben überzeugen lassen von der Schrift. Und deswegen werden wir hauptsächlich in Matthäus unterwegs sein, Matthäus 6, Vers 19 bis 24. Und im zweiten Teil werden wir dann ein bisschen mehr praktischer und sehen, welche Richtlinien, welche Prinzipien bestimmen denn mein Geben oder dein Geben. Die Prinzipien Gottes, wie zum Beispiel, wie viel, wie und wem man überhaupt geben soll. Die ewigen Auswirkungen deines Gebens. Lesen wir nun zusammen die Verse aus Matthäus 6. Matthäus 6, die Verse 19 bis 24. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird die Finsternis dann sein? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Als allererstes in den ersten Versen fällt auf, dass Jesus einfach mal zwei Investitionsmöglichkeiten gegenüberstellt. Schätze sammeln auf Erden und Schätze sammeln im Himmel. Und Jesus dachte meistens oder immer an diesen zwei Reichen. Und wenn Jesus hier von Schätze sammeln spricht, dann meint er ein Anhäufen, ein Horten, ein Wohlstand, sammeln für sich selbst. Aber Jesus schließt hier nicht einfach kategorisch aus und sagt, Schätze sammeln ist schlecht. Er sagt einfach nur, dass man am richtigen Ort sammeln muss, weil es unweise oder dumm ist, einfach am falschen Ort zu sammeln. Und warum? Wir sehen das in den zwei Versen. Weil alle Schätze und alle Güter auf der Erde der Unsicherheit unterworfen sind. Motten fressen wertvolle Kleidung auf, Rost zerfrisst Materialien, Edelmetalle und Diebe suchen das Gold die ganze Zeit. Und das waren die realen Gefahren für die Menschen in dieser Zeit. Das waren die größte Gefahr für ihren Besitz. Aber heute ist es genauso geblieben. Vielleicht haben sich die Faktoren ein bisschen verändert, aber der Betrag auf unserem Konto, wie sicher ist der? Beim nächsten Bankencrash kann dein ganzes Geld seinen Wert verlieren. Wie sicher ist denn dein Bankkonto? Das teure Auto kann geklaut werden, das Haus kann verbrennen oder wie letztens in Berlin, eine Überschwemmung, keine Versicherung. Und wo ist das Geld hin? Eine Frage, gibt es all diese Unsicherheiten im Himmel? Nein. Und deswegen ist es eine gute Investition, wenn man gibt und so Schätze sich im Himmel sammelt und anhäuft. David Livingstone sagte einmal, ich sehe in allem, was ich besitze, nur so viel Wert, wie es in Bezug auf das Reich Gottes besitzt. Es ist wichtig für uns, alle Güter und alles Geben im Lichte der Ewigkeit zu prüfen. Und Jesus stellt es hier als eine legitime Motivation heraus, sich Schätze anzuhäufen. Er sagt, es ist gut, mach das. Er befiehlt es sogar. Er sagt, häufe dir Schätze im Himmel an. Das heißt für dich, dass Jesus dich persönlich auffordert, das Gleiche zu tun. Paulus sagt, dass Christus zu gewinnen seine höchste Motivation sei. Aber das schließt auch gleichzeitig mit ein, dass Christus dir oder ihm, Paulus, einen ewigen Lohn verspricht, den er sich im Himmel schon gesammelt hat. Und das ist mit ein Teil seiner Motivation, ein Teil oder ein Ziel in seinem Leben. Und in 2. Timotheus 4, Vers 6 sagt Paulus, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch euch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Und hier schreibt Paulus, was seine Motivation ist. Er freut sich auf die Zukunft, auf diesen Lohn, den er bekommen wird. Und für ihn war das eine wirklich legitime Motivation, sich darauf zu freuen, was Christus ihm geben möchte für seine Werke. Und wenn Paulus es motiviert und wenn es Jesus sagt, dass es legitim ist und dich herausfordert, dann ist es auch für uns alle eine legitime Motivation, uns zu freuen auf Schätze im Himmel. Aber trotzdem ist es irgendwie schwer für viele Menschen zu verstehen, warum soll ich mir Schätze im Himmel sammeln? Wieso soll ich das tun? Und das ist so, weil viele Menschen eine falsche Vorstellung vom Himmel haben. Sie wissen gar nicht, wo sammle ich denn hin, was mache ich denn da? Wenn du nicht weißt, was der Himmel ist, dann weißt du auch nicht, wofür du sammelst. Und deswegen wollen viele Menschen einfach jetzt lieber diese ganzen Schätze auskosten und denken dann, ich komme ja sowieso in den Himmel, wieso soll ich denn jetzt alles investieren? Ich kann es ja hier schon haben. Und in Johannes 14, 2-3 sagt Jesus selbst, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Was macht Jesus hier? Er geht in den Himmel und bereitet was vor? Eine Kirche mit Bänken, wo wir ewig sitzen werden? Nein, er bereitet Wohnungen vor. Für jeden Christen ist der Himmel die Heimat. Jesus bereitet den Himmel vor für uns. Es ist ein realer Ort, es ist eine Stadt, die existiert. Und es wird eine Stadt mit Netzwerken, mit Beziehungen sein, ohne all diese negativen Dinge, die wir hier auf der Erde erleben. Wir werden essen, wir werden Menschen zum Essen einladen, wir werden eingeladen werden. Wir werden die Schätze genießen und teilen, die wir jetzt gesammelt haben für den Himmel. Wir werden kreativ sein, malen, bauen, handeln, mit Engeln reden, über Engel regieren sogar und endlich Ruhe und Frieden bekommen auf ewig. Und genau für diesen Zustand sammeln wir, für die Ewigkeit, für diese unvergängliche Zeit, die nicht begrenzt ist, die auf ewig dauert. Jetzt stellt sich die Frage, wie aber genau vermehrt sich denn mein Besitz, fragst du dich. Wie genau passiert das? Wie sammelt man Schätze für den Himmel? Und 1. Timotheus 6, 17-19 gibt uns die folgende Antwort. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Und jetzt kommt, was die Reichen tun sollen. Er sagt es ihnen, sie sollen Gutes tun, reich werden an viel Gütern auf der Erde. Nein, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen. damit sie das ewige Leben ergreifen und für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Wenn deine Hoffnung nicht auf diese irdischen Güter liegt und du Gutes tust und freigebig wirst, sprich geben und investieren in Gottes Reich, dann hast du eine gute Grundlage für die Zukunft geschaffen. Das sagt Apostel Paulus selbst. Arbeite hier und schaffe dir eine Grundlage für deine Zukunft in der Ewigkeit. Wenn wir zurück zu unserem Text gehen, in Vers 21, lesen wir: Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und das Herz ist die menschliche Schaltzentrale im Körper. Das ist das Denken, da sind die Gefühle, das sind die Einstellungen, das Verlangen. Und das genau sagt diese Stelle aus. Wenn du nur für dich selbst gibst, dann wird dort dein Herz sein, dein Verlangen, deine Einstellungen. Das zeigt, wie dein geistliches Leben aussieht. Dein Geben offenbart, wo dein Verlangen ist. Das Spannende ist aber auch, du kannst dein Herz in diese Richtung bewegen, weil hier das Wort Sein steht. Du kannst dein Herz in die richtige Richtung bewegen mit deinem Handeln. Wenn du beginnst, in die Ewigkeit zu investieren, wird dein Herz folgen und dein Verlangen, deine Lust danach wird auch folgen. Wie zum Beispiel, hast du vor, ein Herz für die Gemeinde zu haben? Dann kannst du fasten und beten und warten und warten. Aber wie kannst du aktiv werden? Investiere in die Gemeinde und deine Gefühle und Einstellungen werden folgen. Dann wird deine Lust bei der Gemeinde sein. Willst du ein Herz für die Mission haben? Da kannst du dir viel anschauen, viele Missionsberichte. Aber wie wirst du es schaffen, dass du wirklich ein Verlangen danach hast, Gottes Mission umzusetzen? Du musst anfangen, in dem Bereich das zu geben, was Gott dir gegeben hat, deine eigenen Güter. Und genau dazu rufen dich diese ersten Verse auf. Entscheide dich für das ewige Reich, nicht für das irdische Reich. In den nächsten zwei Versen werden wir weiter aufgefordert, eine Entscheidung zu fällen. Nämlich entscheide dich, wir sind jetzt bei Punkt 2, entscheide dich für die ewige Sichtweise. Das Bild, das Jesus in den Versen 22 und 23 benutzt, im ersten Moment ist das irgendwie gar nicht so klar verständlich. Was meint jetzt Jesus hier? Aber Jesus benutzt dieses Bild für das Herz oder für die Sichtweisen, die er erklären möchte. Ich erkläre es mal so. Wenn nun dein Auge, Herz oder Sichtweise lauter ist, dann wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge oder Herz oder Sichtweise verdorben ist, dann wird dein Leib finster sein. Wenn deine Sichtweise lauter ist, dann kannst du dich sicher bewegen, weil du alles siehst. Dein Körper, oder besser gesagt, alles ist durch Gott erhellt, wenn dein Auge oder hier, wie Jesus benutzt, dein Herz erhellt ist. Aber von welcher Sichtweise spricht Jesus hier? Von der er eben vorgestellt hat. Er hat doch eben erklärt, die ewige Sichtweise. Das irdische Leben wird einmal aufhören und das ewige beginnen. Deswegen sammelt man Schätze im Himmel. John Wesley sagte einmal, ich schätze alle Dinge allein nach dem Wert ein, den sie in der Ewigkeit gewinnen werden. Als Christ braucht man die Sicht für die Dinge, die für die Ewigkeit andauern. Aber auch für heute hat diese Entscheidung eine direkte Konsequenz für dich. Wenn man die richtige Sichtweise annimmt, wird man nicht straucheln, sondern sicher ankommen. Man wird geistliches Verständnis haben, geistliche Einsicht, ein helles Auge. Und genau so meint das Jesus. Dein Geben hat Auswirkungen auf deinen geistlichen Zustand jetzt. Ein verdorbenes Auge heißt dann aber was? Dass man kein geistliches Verständnis hat. Man weiß nicht, wie wichtig die Ewigkeit für heute ist. Man lebt in Finsternis, das Auge ist verdunkelt. Man ist irdisch gesinnt und man sammelt Schätze für die Erde, weil man nicht versteht, welche Tragweite diese Entscheidung hat. Aber auch selbst als Christ kann man zeitweise diese richtige Sichtweise über die Ewigkeit verlieren. Wenn Herausforderungen kommen, wenn Krisen kommen im Leben, dann können alle diese Umstände diesen Blick verdunkeln und man richtet seinen Blick nur noch auf die Erde und nicht auf die Ewigkeit. Doch du solltest dich ja heute hinterfragen, gehöre ich wirklich zu Christus, weil diese Entscheidung so weitreichend ist? Oder wie sieht dein geistliches Wachstum aus? Zeugt dein Geben und dein Investieren davon, dass du Schätze im Himmel sammelst, wie deine Sichtweise ist? Oder bist du so irdisch fokussiert oder blind geworden oder so trübe, wie Jesus es hier bezeichnet, dass du nicht verstehst, dass deine Entscheidung für die Ewigkeit andauern wird? Vielleicht denkst du, es ist ein wenig radikal, es geht ja eigentlich nur um Geld. Aber es ist genauso radikal, wie Jesus es schreibt. Für ihn geht es um Anbetung. Wenn dir dein Geld so wichtig geworden ist, dass es vor Jesus steht oder vor Gott steht, dann hast du Christus aus den Augen verloren. Und genau vor diese Konsequenz oder Entscheidung stellt Jesus seine Jünger in Vers 24. Er will, dass sie sich entscheiden. Und er möchte auch heute, dass du dich entscheidest. Entscheide dich für den ewigen Herrn. Und er beschreibt das so in Vers 24. Die Entscheidung geht so weit, dass du entscheiden musst, wer dein Herr ist. Niemand, und er schreibt wirklich niemand, kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen, dem anderen an oder dem anderen anhängen. Und dann sagt er, ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Geld oder dem Mammon. Man kann nicht beide Sachen gleichzeitig haben. So gut es sich auch anfühlt oder man denkt, dass es ist, du kannst nicht gleichzeitig in die Ewigkeit investieren und dir gleichzeitig Schätze nur für dich anhäufen, horten und ansammeln. Und obwohl die Welt das vermittelt, sind Menschen nicht ihr eigener Herr. Entweder ist das Geld allein dein bestimmender Herr im Leben oder es ist Gott. Wer bestimmt dein Verlangen, das Geld oder Gott? Bist du ein Sklave der Sünde oder Sklave Christi? Hier kommt es auf das Evangelium an. Glaubst du Christus? Glaubst du, dass er für dich gestorben und auferstanden ist? Er hat das wirklich gemacht und er hat das nicht gemacht, damit Menschen jetzt kommen und sagen, ich bin errettet, ich komme in den Himmel, danke Jesus und jetzt werde ich anfangen, Schätze für mich zu horten und zu sammeln. Dieses Leben zeugt davon, dass man das Evangelium nicht verstanden hat. Jesus ist nicht dafür gestorben, damit Menschen sich nur um sich selbst drehen. Und deswegen sagt Gott auch hier, es ist unmöglich, gleichzeitig Gott zu dienen und dem Mammon. Und Jesus fordert in dem ganzen Bibeltext auf, dich heute zu entscheiden in Bezug auf das Geben. Und wir haben gesehen, diese drei Punkte, entscheide dich für das ewige Reich, entscheide dich für die ewige Sichtweise, was ist ewig, und entscheide dich für den ewigen Herrn. Und du musst dich entscheiden, du kannst diese Entscheidung nicht offen lassen. Und diese Entscheidung hat ewige Konsequenzen. Sie zeigt, ob du ein wahrhaft gläubiger Christ bist, der an das Evangelium glaubt, oder dass dein Verstand als Christ getrübt ist. Dann besteht für dich die Gefahr, wie für Tutanchamun, dass du alles hier lassen musst, selbst als Christ. Aber du kannst es vorausschicken. Alles, was du hier behältst, kannst du nicht mitnehmen. Was du vorausschickst, ist im Himmel. Aber wenn du alles für dich hier investierst, wirst du einmal vor Christus mit leeren Händen stehen. Das sagt er. Du wirst gerettet werden, aber nichts gesammelt haben für die Ewigkeit. Und all das war jetzt die Grundlage, um zu verstehen, warum Geben wichtig ist. Das ist die richtige Motivation, die einen das Richtige tun lässt. Aus richtigem Denken kommt richtiges Handeln. Und lass uns deswegen zum zweiten Teil der Predigt übergehen und einige praktische Fragen zum Geben anschauen. Die erste Frage, die sofort in den Raum immer kommt bei Geben, ist, wie viel soll ich denn jetzt geben? Die erste Frage, die man sich jetzt wohl stellt, ja, wie viel soll ich geben? Und wieder fangen wir hier mit der richtigen Denkweise an. Und wir gehen einfach zurück zur Erschaffung der Erde. Gott hat alles erschaffen, deswegen gehört ihm alles. Das schließt alles mit ein, was du hast. Alles, was in deinem Leben an Gütern hast, gehört Gott. Warum? Weil er es erschaffen hat und dir gegeben hat. Und die Schlussfolgerung daraus ist, dass du alles Gott zurückgeben musst an den Eigentümer. Irgendwann geht jeder Besitz an den Eigentümer zurück. Und die Bibel nennt das Haushalterschaft. Man verwaltet fremdes Eigentum. Gott gibt dir diese gewissen Gaben und Besitz und Geld, damit du es verwaltest. Es ist nicht deins und du wirst dafür Rechenschaft abgeben. Und diese Richtlinien, die er dir dazu gibt, oder Jesus lässt da nicht alleine mitstehen, er gibt Richtlinien, wie man es verwalten soll. Und Matthäus 6 ist eine Stelle, wie wir eben gesehen haben. Ein Beispiel dazu. Wenn ein Vater seinem Kind 10 Euro zur freien Verfügung gibt und er sagt, mach damit, was du willst, und das Kind geht dann hin und spendet 1 Euro und alle Eltern sind aus dem Häuschen. Ich habe ein geistliches Kind geboren. Aber dann geht es hin und verwendet 9 Euro auf Süßigkeiten, auf Schokolade. Und wir sagen, ein geistliches Kind, es hat 10% gespendet. Soll der Vater das Kind dann loben oder was soll er mit dem Kind machen? Und so ist es auch mit allem, was Gott uns gibt. Es ist nicht geistlich, 10% zu geben und den Rest zu behalten, nämlich weil Gott alles gehört. Deswegen müssen wir ihm alles zurückgeben. Deswegen nennt uns die Bibel auch Verwalter. Es gehört uns nicht, was wir haben. Und wir haben eine noch größere Verantwortung. Nicht nur über diese 10%. Gott wird nicht immer, du wirst nicht immer vor Jesus stehen und sagen, und er wird dich fragen, wo sind die 10% jeden Monat? Er wird fragen, was? Wo ist alles, was ich dir gegeben habe? Wie hast du es verwendet? Wofür? Aber die Frage, wie viel soll ich jetzt spenden, ist noch gar nicht beantwortet, ganz praktisch. Man kann ja nicht immer 100% spenden, dann lebt man ja nicht mehr. Und im Alten Testament hatten die Israeliten das Gebot des Zehnten. Und dieser Zehnte, der stützte den Staat, so wie unsere Steuer heute. Man könnte das fast als Steuer bezeichnen. Aber er wurde auch dafür verwendet, für den Gottesdienst, damit der Gottesdienst im Tempel lief. Und im Neuen Testament wird das Gebot des Zehnten nicht wiederholt. Aber einmal prangert Jesus die Pharisäer an. Aber er spielt den Zehnten nicht herunter. Und er sagt, aber wehe euch Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Also man sieht im Neuen Testament, wiederholt Jesus das Gebot oder gibt es nicht als Gebot raus, dass man den Zehnten geben soll. Aber man kann sagen, dass diese 10% ein allgemeines Prinzip ist, dass wir in der Schrift sehen, was wir Gott geben sollen. Aber jetzt denkt man diese 10% des Zehnten und jetzt, was wir in Matthäus gelernt haben, was ist das Ziel dahinter, was Jesus sagen möchte? Und wie lässt sich das mit 10% vereinbaren, wenn ich sage, wenn ich 10% gebe, dann ist alles gut. Aber Matthäus 6 spricht so dagegen, indem Jesus sagt, es gibt keine Grenze, wie viel du geben sollst. Er setzt nicht mal irgendwas fest, er sagt keinen Betrag, er sagt keine Prozentzahl. Er sagt, überlege, sei weise und verwalte das, was du hast und sammle dir Schätze für den Himmel. Das kann 10% sein, 20, 50, 90. Es liegt an dir, wie du es verwaltest. Und er gibt dir diese Herausforderung, dass du richtig und weise entscheidest. Richte deinen Blick nicht nur auf diese Erde und denke, wenn ich diesen Monat 10% spende, das wird schwierig. Überlege, was deine Ewigkeit oder was es in deiner Ewigkeit ausmachen wird. Ich lese euch nochmal, oder was Jesus hier auffordert, ich lese nochmal vor in Matthäus 6, oder gekürzt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, denn wo euer Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Dieser Text ist so weit davon entfernt, irgendeine Gesetzlichkeit zu erschaffen, sondern er fordert einfach auf, voll auszuschöpfen, was Gott gegeben hat. Und in 2. Korinther 9, 6 bis 7 sagt Jesus Folgendes dazu, oder in Paulus. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er sich es in seinem Herzen vornimmt, nicht widerwillig, gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und dieses Prinzip zieht sich durch die ganze Schrift. Wie viel du säst, wirst du ernten. Und das ist eine ganz, ganz reale Sache in Bezug auf dein Geld. Ein Buch bezeichnet den Zehnten als Stützräder des Gebens. Man könnte es so bezeichnen. Und ich würde auch als praktische Anweisung oder als praktischen Rat geben, fange mit 10% an und setz dir keine Grenze. Schau, wie viel Gott dir gibt und wie viel Segen du dafür empfangen kannst. So, nachdem wir nun geklärt haben, wie viel wir geben sollen, kommen wir nun dazu, wie wir geben sollen. Soll ich jetzt jeden Monat gehen und zählen? 10%? Oh, schon wieder. Gib ich Gott etwas ab? Und es gibt viele Prinzipien, die Gott schafft und uns sagt, wie wir mit Spenden oder mit Geben handeln sollen. Er gibt uns diese Richtlinien. Aber bevor wir beginnen, nochmal ein Zitat von John Wesley. Das Geld bleibt nie lange bei mir. Es würde mich sonst verbrennen. Ich werfe es so bald wie möglich von mir, sonst könnte es womöglich den Weg in mein Herz finden. Und es ist interessant, wie viele treue Männer sich ständig mit diesem Thema des Geld und des Gebens befassen haben, weil es ein zentraler Bestandteil in ihrem Leben ist. Es war nichts Ungeistliches, Sie kannten die Gefahr und sie kannten die Chance mit ihrem Geld. Das führt uns zum ersten Prinzip, fang an zu geben. Jeder gebe, wie er sich im Herzen vornimmt, haben wir eben gelesen in 2. Korinther 9. Und das Geben ist eine lebhafte Erinnerung daran, dass alles sich in diesem Leben nicht um uns dreht, sondern um Gott. Und jedes Mal, wenn du gibst, ist das eine Erinnerung an den Schöpfer. Du zeigst damit, es geht nicht um mich, es geht um eine größere Sache, um Gott selbst. Gib regelmäßig. 1. Korinther 16, 1-2. Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr handeln, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege aber jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat. Und nicht erst an die Sammlungen durchgeführt werden müssen, wenn ich komme. Und die meisten, die regelmäßig geben, so wie Paulus es vorschlägt, geben über die Zeit viel mehr als die Gelegenheitsgeber, die dann nur zufällig geben, wenn die zufällig in der Gemeinde sind, wenn der Klingelbeutel rumgeht. Gib freiwillig und freudig. Wieder eine Bibelstelle dazu, 2. Korinther 9, Vers 7 sagt, jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und das heißt nicht, dass wir nur geben, wenn wir uns danach fühlen. Oh, heute bin ich so froh, heute werde ich so viel geben. Es ist, wie wir eben schon gehört haben, eine Einstellungssache. Es ist eine Einstellung zu deinem Leben. Es ist deine Sichtweise. Du weißt, deine Entscheidungen haben Konsequenzen auf die Ewigkeit. Deswegen hängt dein Geben nicht von Gefühlen ab, sondern ist freudig und freiwillig, so wie Gott es dir selbst in dein Herz legt. Das nächste Prinzip, gib aufopfernd und überdurchschnittlich. Die Bibel beschreibt, dass die mazedonischen Christen über ihr Vermögen hinausgegeben haben. Geben ist nicht ein Privileg der Reichen, sondern der Armen, auch für die Armen. Was heißt das, über ihr Vermögen? Das heißt nicht, ich gebe 90%, dann habe ich noch 10% für mein Vermögen. Es ist mehr als 100%. Und jetzt überlegt mal, was für eine Sichtweise die Mazedonier hatten. Sie hatten die Sichtweise nicht für diese Erde. Das wäre unlogisch gewesen. Sie haben die Sichtweise, die über die Erde hinaus in die Ewigkeit ging. Gib anbetend. In 2. Korinther 8, Vers 5 werden die Mazedonier wieder beschrieben. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern und sie steht dort in 2. Korinther 8, Vers 5 steht, und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Und dein Geben soll auch wie bei den Mazedoniern auf Gott zuerst ausgerichtet sein. Geben ist ein Teil unserer Anbetung. Und deswegen machen wir das auch in der Eckstein-Gemeinde so, dass wir Geben als Teil des Gottesdienstes einmal im Monat haben, damit wir verstehen, dass es Teil der Anbetung Gottes ist. Und all diese Prinzipien bestimmen dein Geben und schaffen eine unglaubliche Freude in deinem Leben. Wenn du richtig motiviert bist, Jesus Christus selbst und den Lohn, der dir geben möchte, dann wird er dir den Eingang in sein Reich reichlich gewähren, sagt er, wenn du all diese Motivation verstehst und die richtige Sichtweise hast. Und es geht hier gar nicht um eine Werksgerechtigkeit, indem wir vorschreiben, gib das oder dies. Es geht um dich, um deine Ewigkeit. Der Glaube an Christus allein hat dich gerettet. Nicht deine Werke oder dein Geben. Der Glaube hat dich gerettet. Aber deine Werke bestimmen, wie deine Zukunft im Himmel aussehen wird. Und die dauert nicht 60, 70 Jahre. Sie dauert für immer. Bleibt uns zum Schluss nur noch eine Frage. Wohin soll ich geben? Da ist, denke ich, unsere Kreativität keine Grenzen gesetzt. Überall können wir Gutes tun. Aber auch in diesem Bereich gibt es einige Bereiche, wo Gott uns auffordert, in bestimmte Bereiche zu investieren. Wie zum Beispiel den Armen zu geben oder die Gemeinde zu unterstützen oder zur Weltmission zu geben. Und im Alten Testament wird der Zehnte auch dafür eingesetzt, dass der Gottesdienst aufrechterhalten wird. Das heißt, es wurde regelmäßig gespendet, damit Gottesdienst überhaupt stattfinden konnte. Und es ist sogar einmal passiert, in Malachi können wir das nachlesen, dass die Menschen aufgehört haben, den Zehnten zu spenden. Was ist passiert? Es gab keinen Gottesdienst mehr. Der geistliche Zustand des ganzen Volkes ist abgestürzt, weil sie ungeistlich geworden sind. Aber warum? Weil sie aufgehört haben, die Perspektive für die Ewigkeit zu haben und zu geben. Das heißt, wir geben auch in die Gemeinde, damit sie funktionieren kann. Und das ist auch, was wir uns als Ecksteingemeinde zum Ziel gesetzt haben, dass wir geistliche Leiter unterstützen wollen. Aber wie kann das zustande kommen oder warum machen wir das? Weil wir einfach denken oder die Gemeinde denkt, oh, ist ein tolles Prinzip, Leute zu unterstützen. Es ist eigentlich Gehorsam gegenüber der Schrift, weil Gott es auffordert. Ich lese euch mal ein paar Bibelstellen dazu, die über Unterstützung geistlicher Leiter sprechen. Galater 6, Vers 6. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihm unterrichtet, Anteil an allen Gütern. 1. Korinther 9, Vers 14. So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkünden, vom Evangelium leben sollen. Was heißt das vom Evangelium leben? Vom Verbreiten des Evangeliums leben. Und 1. Timotheus 5, 17 bis 18. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das heißt, ein geistlicher Zustand der Gemeinde kann am Geben gemessen werden. Wenn im Alten Testament die Leute aufgehört haben zu geben, hat der Gottesdienst aufgehört, der geistliche Zustand ist zu einem Ruin geworden. Und das hat sich nicht verändert zu heute. Wenn eine Gemeinde aufhört zu spenden, damit der Gottesdienst stattfinden kann, damit geistliche Nahrung kommt, dann wird was passieren? Es wird zum Ruin im geistlichen Sinne kommen. Und wie du siehst, zieht sich das Geben durch alle Bereiche des Lebens hindurch und hat eine Konsequenz bis zur Ewigkeit. Heute hast du aber noch die Chance, die Dinge zu verändern. Das, was dich beeinflusst, kannst du heute verändern. Wer ist dein Herr? Kannst du heute verändern. Du kannst dich entscheiden, für wen du lebst, Gott oder dein Geld. In der Ewigkeit ist es für diese Entscheidung zu spät. Nämlich dann kannst du dich nicht mehr entscheiden, wohin du gehst, wohin du investierst und wo dein Schatz sein wird. Lass uns zum Ende noch aufstehen und beten und danach werden wir zwei Lieder singen. Gott, du bist groß und gütig. Wir loben dich für deine Gnade und Treue, für die angebotene Rettung durch deinen Sohn, Herr Jesus, die uns frei zur Verfügung steht durch den Glauben. Und du hast deinen Sohn geopfert. Wir danken dir, Jesus, dass du dich geopfert hast und alles für uns hingegeben hast. Allein das würde schon reichen, aber was du machst, du bietest noch viel, viel mehr an. Wir können uns jetzt durch Werke einen Schatz im Himmel aufbauen. Das kann nur passieren, weil du es uns anbietest und weil du uns Dinge gibst, über die wir verwalten. Und wir danken dir als Gemeinde dafür, für den Segen, dass wir dein Wort haben, dass wir es verstehen dürfen. Wir bitten dich, dass jeder von uns die Entscheidung trifft und die Sichtweise hat für dich, für die Ewigkeit, dass du das für uns wirkst und das eine Auswirkung hat auf den geistlichen Zustand von jedem von uns selbst und auch für unsere Gemeinde. Amen.